Antenne Saar.
Cari amici in ascolto, benvenuti al nostro consueto appuntamento radiofonico. Ora vi terremo compagnia per i prossimi 30 minuti con fatti, notizie, commenti e con una parte musicale scelta con voi e per voi. Vediamo ora i temi di questa puntata, anzi il tema di questa seconda puntata dedicata a Geschichte, und Anekdoten oder das Hin und Her von Italienern und Saarländern. Storia, storie e aneddoti, ovvero il via vai degli italiani e dei saarlandesi. Abbiamo visto nella puntata scorsa il periodo romano di questo nostro bellissimo Saarland e abbiamo visto anche il passaggio di quell'antipaticone di Giulio Cesare da queste parti che, a dire il vero, fu abbastanza spietato e sanguinario. Ora ripartiamo dal VII secolo dopo Cristo. Ebbene, la presenza italiana in quel periodo è decisamente più pacifica. Siamo nel 634 dopo Cristo. L'abbazia di Tolai è citata per la prima volta. Tra Monte Cassino e Tolai si intensificano gli scambi. Con Benedetto da Norcia nasce il maggiore movimento monastico d'Europa. Also, circa 7 Jahrhunderte später, nach der Römerzeit in dieser Region, entsteht durch Benedikt von Nursia die größte monastische Bewegung Europas. Die Benediktinerbewegung kommt bis zum Saarland. Bereits im Jahre 634 wird die Abtei Tholey erwähnt. Ein reger Verkehr zwischen Monte Cassino und der Abtei Tholey ist dokumentiert. Jahrhunderte vergehen und das Saarland scheint aus den geschichtlichen Zitaten zu verschwinden. Das Land gehört zum Elsass, zu Lothringen oder zur Pfalz. Schicksal des Saarlandes ist es schon immer gewesen, ein multiethnisches, multikulturelles und mehrsprachiges Land zu sein, das keine natürlichen Grenzen kennt, sondern innerhalb eines Gebietes liegt, dessen natürlichen Grenzen lediglich vom Rhein, der Mosel und der Saar gebildet werden. Also, wir haben gesehen, die Mönche kamen ins Saarland. Wir machen einen Sprung zum 12. Jahrhundert. Friedrich von Schwaben heiratet in zweiter Ehe Agnes, die Tochter des Grafen von Saarbrücken. Die Hohenstaufen befestigen somit ihre Macht. Drei Generationen später wird in Jesi Friedrich II. Der italienischste aller deutschen Kaiser geboren. Friedrich II. Regiert über Süditalien, unterdrückt jede kommunale Autonomie und laut dem Historiker Salvatorelli verhindert er somit die Entwicklung des italienischen Mezzogiorno. 700 Jahre später kommen aus dem Mezzogiorno eben die ersten Gastarbeiter ins Saarland. Trotz fehlender klarer geografischer Umrisse finden wir einen direkten Bezug zwischen dem Saarland und dem Sizilien des 13. Jahrhunderts. Sizilien wird oft als Kreuzweg der Kulturen bezeichnet. Einer dieser Wege geht direkt von Saarbrücken in die Magna Curia, den glanzvollen Hof Friedrichs II., der als Stupor Mundi in die Geschichte eingeht. Ebbene, nonostante manchino limiti geografici ben definiti, scopriamo un collegamento diretto tra il Saarland e la Sicilia del XIII secolo. Quella Sicilia, da sempre descritta come crocevia delle culture, una di quelle vie parte direttamente dalla Magna Curia, la splendida corte di Federico II, passato alla storia come lo Stupor Mundi. Also, gehen wir zurück zum 12. Jahrhundert. Als Friedrich von Schwaben die Heirat mit Agnes von Saarbrücken eingeht, ich habe keine Biografie der Agnes gefunden, aber geht man ins Internet, findet man über sie eine Menge historische Komplimente. Agnes ist eine außerordentliche historische Persönlichkeit, obwohl nicht einmal ihr Geburts- und Sterbedatum bekannt sind. Mutig soll sie auch gewesen sein. Während der Belagerung Speyers seitens des Kaisers Lothar von Supplinburg im Kampf gegen den Staufer begeisterte sie die Bürger für ihre und ihres Hauses Sache. Sie nahm teil an allen Gefahren und Anstrengungen. Sie ertrug gleich dem geringsten Hunger und Blöße. Die Stadt fiel am 3. Januar 1130. Lothar war beeindruckt und ließ sie frei. Jetzt verstehen wir besser, warum Friedrich von Schwaben diese Frau, ausgerechnet diese Saarbrückerin, heiraten wollte. In einer Biografie von Friedrich Band Barbarossa finden wir Folgendes. Nach dem frühen Tod seiner welfischen Gemahlin heiratete er, also Friedrich von Schwaben, die Erbtochter des Grafen von Saarbrücken und schuf mit den reichen Saarlanden, die ihm als Mitgift zufielen, die natürliche Verbindung aller seiner Ländereien im Elsass und Schwaben. Diese territoriale Machterweiterung trägt dazu bei, dass sein Sohn Friedrich, Stiefsohn von Agnes von Saarbrücken, die deutsche Krone erlangt als Erbe von Konrad III. Von Schwaben. Es ist die Geburtsstunde eines Urgesteines der Geschichte, besser bekannt als Friedrich I. von Hohenstaufen, von den Italienern Barbarossa genannt. In una delle innumerevoli biografie di Federico Barbarossa si trova scritto che dopo la morte precoce della guelfa sua sposa, egli, cioè Federico di Svevia, prese in sposa la figlia ereditaria del conte di Saarbrücken, creando con il ricco Saarland, dote della sposa, l'unificazione naturale dei suoi possedimenti alsaziani e svevi. Questa estensione del suo potere territoriale contribuì ad aggiudicare la corona imperiale a suo figlio Federico, figliastro di Agnese, nipote ed erede di Corrado III di Svevia, e la nascita di un monolite passato alla storia col nome di Federico I, meglio conosciuto dagli italiani come Federico Barbarossa. Aber auch der leibliche Sohn der Herzogin Agnes von Saarbrücken hat in der Geschichte eine direkte Berührung mit Italien, nämlich eine kriegerische. Bei der Belagerung Mailands durch seinen Stiefbruder Friedrich Barbarossa 1158 führte er die erste Schlachtordnung des kaiserlichen Heeres. Friedrich Barbarossa, Stiefsohn von Agnes von Saarbrücken und Vater von Heinrich IV., ist also der Großvater von Friedrich II., dem italienischsten aller deutschen Kaiser. Es wäre interessant zu erfahren, ob Friedrich II., als er die Geschichte seiner Familie studieren musste, sich wohl gefragt hat, wo das Saarbrücker Schloss, das Geburtshaus der Ehefrau seines Urgroßvaters, wohl gelegen hat. Friedrich II. Hat im Saarland viele Bewunderer. Er gilt als genialer Mensch, als verkörper und deutscher Zielstrebigkeit und mediterraner Fantasie. Der italienische Historiker Salvatorelli ist etwas kritischer ihm gegenüber. Wir wollen einen Bogen spannen, der fast eine Verzerrung sein könnte. Salvatorelli meint nämlich, dass Friedrich an seine imperiale Macht appelliert, göttlichen Ursprungs und illuminiert, indem er dem Kaiserreich einen absolutistischen und bürokratischen Charakter bürdet. Der Föderalismus wird verringert, jede kommunale Autonomiebestrebung unterdrückt. So zeichnet sich die Rückständigkeit des Mezzogiorno gegenüber dem Rest Italiens. Federico II ha anche nel Saarland tantissimi ammiratori, un essere geniale che fonde la determinazione tedesca con la fantasia mediterranea. Lo storico Salvatorelli lo racconta con toni più critici. Federico si appella al suo potere imperiale di natura divina e illuminata, imprimendo all'impero un'impronta assolutistica a carattere burocratico. Il federalismo è ridotto ed è soffocata ogni tendenza di autonomia comunale, e così tracciata l'arretratezza del Mezzogiorno rispetto al resto d'Italia. Schlagen wir also eine ideelle Brücke zwischen der damaligen Zeit und der Gastarbeiterbewegung der letzten 70 Jahre, dann könnte man meinen, dass das Saarland zur Machtergreifung der Staufer beigetragen hat, dass die Staufer zur Rückständigkeit des italienischen Südens beigetragen haben und von dort Jahrhunderte später die Gastarbeiter ins Saarland kamen. Tracciando quindi un arco ideale tra quell'epoca e i movimenti migratori degli anni 70, potremmo asserire che il Saarland ha contribuito all'ascesa al potere degli Staufer e che gli Staufer hanno contribuito all'arretratezza del Mezzogiorno, dal quale provenivano secoli dopo i primi emigranti nello stesso Saarland. Benissimo, ora però concediamoci uno stacco musicale per riposarci un po' da tutti questi fatti, per riflettere e anche per cominciare a decidere quando approfondire la storia, le storie e gli aneddoti degli italiani in Saarland con una buona lettura, un buon libro di storia. Buon ascolto. Siamo alla mezz'ora italiana, siamo alla seconda puntata della storia, storie e aneddoti degli italiani in Saarland, il via vai storico degli italiani in questa regione. E adesso proseguiamo con il nostro racconto. Siamo in pieno medioevo, gli italiani fanno affari con i saarlandesi, ma non tutto va liscio come si doveva e si sarebbe dovuto sperare. Siamo nel 1321. È documentata la presenza a Saarbrücken dei Lombardi, detti Lamperten, provenienti da Como, Asti e Milano, insieme con i francesi da Cahors, hanno la fama di strozzini. Nello stesso secolo si sviluppa un folto commercio tra Italia e Paesi Bassi. L'odierna Saargemünderstraße è il collegamento più breve dopo la scoperta del passo del San Gottardo tra la Lombardia e l'odierna Olanda. Nella stessa strada, 640 anni dopo, è aperto il primo consolato d'Italia del dopoguerra sul territorio del Saarland. Die Grafschaft von Saarbrücken profitiert durch Zoll und Geleit vom Rebener Handelsverkehr bis 1454, der Kurfürst Friedrich von der Pfalz in diesen Verkehr eingreift, die Lamperten abfängt, Richtung Rhein umleitet und sie zu den kurfürstlichen Zöllen zu lenken. Wahrscheinlich entsteht in dieser Zeit die sprichwörtliche Rivalität zwischen dem Saarland und der Pfalz. Fakt ist, dass die kommunale Autonomie Zentral- und Norditaliens schon im 13. und 14. Jahrhundert im Gegensatz zum Süden eine Öffnung in Richtung Zentraleuropa aufzeichnete. In der Geschichte der Grafschaft Saarbrücken kann man nachlesen, schon im Jahre 1321 waren Lamperter, Lombarden und Cavertinen, Bürger aus dem französischen Cahors, in Saarbrücken bekannt. Die letzteren Kaufleute, welche Geld auf Zins ausliehen, führten ihre Namen nach der südfranzösischen Stadt Cahors, welche von Dante in seiner Divina Commedia als Sitz des Wuchers bezeichnet wird. Sie stammen aber größtenteils aus dem oberitalienischen Asti. Eine intensive Geschäftsbeziehung, die lange anhielt. Nunmehr führte die kürzeste Straße von Mailand nach den Niederlanden über Como, Lugano, Bellinzona, den St. Gotthard, Flüelen, Luzern, Basel, Straßburg und Saarbrücken. Auf diesem Wege also zogen einerseits die lombardischen Kaufleute nach den Niederlanden, andererseits die Niederländer nach Oberitalien. Den Grafen erwuchs aus dem Geleitsrecht eine reiche Einnahme. Von der Mosel bis Straßburg waren vier Geleite, das Lothringische, das Saarbrückische, das Zweibrückische und das Lichtenbergische. In jedem dieser Geleite mussten für jedes Kaufmannspferd vier Schillinge erlegt werden. Wir wissen auch, dass möglicherweise die italienischen Kaufleute der Grund für die sympathischen und sprichwörtlichen Kontraste zwischen Saarländer und Pfälzer sein könnten. Zitat aus der Geschichte der Grafschaft Saarbrücken. 1419 wurde Percival von Fraxinello von Luzern von dem Grafen Philipp I. von Saarbrücken gefangen gesetzt, weil er Zoll und Geleit verfahren habe und erst auf Fürbitte seiner Vaterschaft und einiger Fürsten freigelassen. Dieser Verkehr blieb nicht ohne Störung, wie wir sehen. Das war wahrscheinlich der erste italienische Staatsbürger, der seine Steuern im Saarland nicht bezahlen wollte, der Parsifal von Fraxinello. Also 1454 oder 1455 beredete Kurfürst Friedrich von der Pfalz, der damals die Reichsvogtei Hagenau innehatte, die Weinfuhrleute zu den kurfürstlichen Zöllen zu fahren, das heißt, die Richtung nach dem Rhein einzuschlagen. Dadurch verödete die Straße und den Geleitsherren erwuchs merklicher Schaden. So hat sich der Zweibrücker in die Saarbrücker Geschäfte eingemischt. Da muss der Saarbrücker Graf richtig sauer gewesen sein. Der Pfälzer schnappte ihm die reichen Italiener von der Nase weg. Gemäß dem Geist der Zeit musste es zu einer Fehde kommen. 1471 im Rahmen dieser Fehde zwischen dem Saarbrücker Grafen Johann IV. Und Herzog Ludwig von Zweibrücken wurde das Dorf Völklingen niedergebrannt. Arme Völklinger. Die Italiener waren ohne Schuld schuldig an diesem Krach. Il conte di Saarbrücken certamente si arrabbiò quando il principe di Zweibrücken mise in naso nei suoi affari. Quello del Palatinato gli soffiava i ricchi commercianti italiani sotto il naso. Secondo i costumi dell'epoca era inevitabile una faida. Nel 1471, nel corso della disputa tra il conte di Saarbrücken Giovanni IV e il barone Ludovico di Zweibrücken, fu dato alle fiamme il villaggio di Völklingen a scapito dei poveri abitanti. E allora ci fermiamo qui con questa seconda puntata dedicata alla storia, storie e aneddoti, ovvero al via vai degli italiani e saarlandesi. Io ringrazio tutti gli amici che mi hanno spinto a raccontare questa storia alla radio, sempre nello spirito della identificazione e della consapevolezza che noi in questa parte dell'Europa, noi italiani, abbiamo una storia comune con chi ci ospita. Non siamo un elemento esotico. Da secoli leggiamo gli stessi libri, da secoli appendiamo alle pareti gli stessi quadri, da secoli facciamo gli affari gli uni con gli altri, da secoli abbiamo scritto le stesse pagine di storia. Questo lo dovrebbero sapere soprattutto tutti i giovani che sono in ascolto. Qui noi abbiamo una parte delle nostre radici e questo land è cresciuto, è diventato quello che è oggi anche grazie al contributo dei nostri antenati. Alla prossima puntata ci occuperemo di Michelangelo Buonarroti e vedremo cosa ha a che fare la Cappella Sistina con le miniere di Wallerfangen. Thank you. Avete ascoltato Mezz'ora Italiana, una trasmissione della Saarländische Rundfunk. Grazie a voi per la collaborazione e per l'attenzione, con l'appuntamento sulle onde digitali di AB Block 9A e in streaming internet www.sr.de. Vi saluta nel frattempo con la cordialità di sempre il vostro Pasquale Marino. Ciao a tutti.
Antenne Saar.